Herzlich willkommen zur Folge 44 unseres Podcasts Der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg. Ich bin der Autor und Sprecher und ich lese Ihnen aus meiner Romantrilogie Großstadtoasen vor. Wir befinden uns in Band 3, Arthur ist gefährlich. Der Band ist nach Monaten des Jahres 1984 aufgebaut. Wir befinden uns im Juni 1984. Terminverwechslungsblues. Die erste Bluesnacht war perfekt vorbereitet. Die Musiker wussten Bescheid und freuten sich. Am 22. Juni sollte die erste Veranstaltung sein. Die Arbeit an der Chronik ihrer Großstadtoase war bei den Isokratikern in der Zwischenzeit etwas ins Hintertreffen geraten. Einige Themen mussten in den ersten Juniwochen aufgearbeitet werden. Die warmen Nachmittage und Abende, gelegentlich auch ein Vormittag am Wochenende, wirkten so anregend auf alle, dass jede Krankheit der Mitglieder verschwunden schien. Inhaltlich kamen sie einige Schritte weiter, zudem erhielten sie positive Signale aus ihrem Umfeld. Ihrem Gefühl nach entwickelte sich das alternative Leben innerhalb und jenseits von Wohngemeinschaften großartig. Ständig wurden neue Kooperativen gegründet, ebenso lose Zusammenschlüsse von Gewerken oder thematischen Arbeitsgruppen. Es entstanden derart viele Initiativen, dass man fast den Überblick verlor. Die Isokratiker wussten, dokumentierten und kommentierten nahezu alles. Insbesondere das, woran sie nicht persönlich beteiligt waren. Und weil sie arbeitsteilig vorgingen und verlässliche Informanten hatten, konnten sie wirklich sicher sein, dass die Aufzeichnungen in der Tat jeden Fortschritt umfassten, der in ihrer Großstadtoase keimte. Gemeint ist Ottensen. Der 17. Juni war ein staatlicher Feiertag zur Erinnerung an den Volksaufstand in Ost-Berlin am 17. Juni 1953, den die deutsche Volkspolizei und sowjetische Truppen mit Gewalt niederschlugen. Neben mittlerweile allgemein bekannten Politikerreden geschah an diesem Feiertag nicht viel und so hatten die Isokratiker arbeitsfrei und konnten 5 Tage vor der Bluesclub-Nacht noch einmal alles genau durchgehen. Einen Tag später sah Imelda am schwarzen Brett in der Fabrik zufällig einen ihrer Ankündigungszettel und entdeckte mit Schrecken, dass als Veranstaltungstermin der 22. Juli und nicht der 22. Juni angegeben war. Sie informierte, so schnell es ging, alle anderen Isokratiker. Was in einem Wirtschaftsunternehmen sofort einen Notfallplan ausgelöst und zu einer Presseerklärung sowie zur Entlassung des Verantwortlichen geführt hätte, sahen die Isos nach anfänglichem Schock als Chance, etwas anderes aufzuziehen. Für alle 6 war die Verwechslung der beiden Buchstaben, durch die sich Juni und Juli unterschieden, schon nach kurzer Zeit nicht mehr existent. Sie empfanden das Ganze nicht als Niederlage. Mit einem Blick auf alle Unterlagen stellten sie fest, dass es keinen Termin am 22. Juli geben könnte, da ihre zeitlich befristete Konzession Ende Juni auslief. Zu diesem Zeitpunkt wären außerdem bereits Sommer- und Semesterferien und viele Hamburger verreist. Aus den vorbereiteten Gesprächen mit den Musikern wussten sie auch, dass die meisten von ihnen ab Mitte Juli unterwegs zu diversen Musikfestivals oder aus anderen Gründen nicht in der Stadt waren. Keiner der Isos machte jemandem Vorwürfe, dass der Text einen Fehler hatte, dieser niemand vor dem Drucken aufgefallen war und auch später keiner einen Blick auf die gedruckten Handzettel geworfen hatte. Schuldzuweisungen gehören nicht in ihr Repertoire. Tatsächlich ärgerten sie sich noch nicht einmal über die Verwechslung der Daten. Alle hatten bei der Vorbereitung sehr viel gelernt, neue Erkenntnisse erworben und Spaß gehabt. Worüber also sollten sie sich ärgern? Kein Ärger. Kein bisschen. Imelda haderte kurzzeitig mit sich, ließ sich aber durch die große Solidarität und das Verständnis der anderen Isokratiker trösten. Von ihrer zeitweise auftretenden Legasthenie wusste jeder, doch keiner fand sie wirklich der Rede wert. So solidarisch waren die Isokratiker, dass sie kein Blatt Papier und keinen Hauch des Vorwurfs zwischen sich aufkommen ließen. Kleiner Zeitsprung. Hätten sie an diesem Abend gewusst, dass wenige Tage später Blues Max für Imelda einen Buchstabenverwechslungsblues komponieren und ihnen vorspielen würde? Sie wären dahingeschmolzen vor Rührung. So aber machten sie sich 4 Tage vor dem geplanten Veranstaltungsbeginn daran, den Musikern Bescheid zu sagen, abzusagen und ihre Einkäufe für das Buffet zu überdenken. Kleiner Zeitsprung. Nichts war passiert. Allen ging es gut. Sogar Rick, der noch vor kurzem beim Hören mancher Songs und beim Reden über den Blues anfällig gewesen war für depressive Momente oder Melancholie. Er hatte sich schon seit einiger Zeit nicht mehr regelmäßig mit Resi getroffen, doch er vermisste die Gespräche mit dieser unzweifelhaft ganz besonderen Frau nicht. Imelda hatte mit Resi in den letzten Monaten auch nicht mehr über deren Begegnung mit Rick gesprochen und so merkte sie kaum eine Veränderung. Nur sehr selten sah sie in seinen Augen, dass etwas Positives geschehen sein musste, denn sein Blick war wieder offener und seine Stimmung fröhlicher. Kleiner Zeit- und Ortssprung. Jimmy und Victor, die regelmäßig die psychotherapeutische Praxis in der großen Brunnenstraße aufsuchten, um sich von Frau Theresa Chin behandeln zu lassen, waren einander im Wartezimmer nie begegnet. Daher wussten sie auch nichts davon, dass der jeweils andere dort Hilfe suchte und Erfahrungen sammelte. Beiden fiel allerdings auf, dass ihnen manche Gesprächsansätze und Formulierungen sowohl vom anderen als auch von Rick und Imelda auf diffuse Art bekannt vorkamen. Woher das kam, wussten sie aber nicht zu sagen und schoben es auf ihren Isokratiker-Diskurs. Wieder ein kleiner Zeit- und Ortssprung. Alle Isos waren gesund, alle waren glücklich, der Sommer tat sein Übriges. Die langen Nächte, in denen man bis zur späten Stunde draußen sein konnte, erhellten die Gemüter, die warmen Temperaturen, die lauen Lüfte und die vielen Vögel und Insekten erfreuten sie. Die Wiese blühte, sie wurde nicht gemäht. Verschnupft war niemand, selbst einen Heuschnupfen hatte glücklicherweise keiner. Ja, nächstes Kapitel mit dem T1 nach St. Peter. Am Abend des 22. Juni trafen sich die Isokratiker wie geplant in der Fabriketage, um den Tag und ihre Arbeit zu würdigen. Blues Max hatte es sich nicht nehmen lassen, ebenfalls vorbeizukommen und präsentierte als besonderen Höhepunkt seinen frisch komponierten Buchstabenverwechslungsblues. Er hatte ihn Imelda gewidmet, nicht weil er ahnte, dass sie den Text für den Handzettel geschrieben hatte, sondern weil sie die Verwechslung als erste bemerkt hatte. Möglich, dass er ein wenig in Imelda verliebt war. Nach seiner musikalischen Einlage ging Blues Max seiner Wege und verbrachte später in der Nähe des Bahnhofs Altona in einem Hauseingang einen wunderbaren Abend mit Alexis Johnson, dem vor langer Zeit geplanten Ehrengast der Bluesnacht, der nie verraten hatte, ob er käme. Reines Glück, kein Blues. Zeit- und Ortssprung. Jimmy erreichte von einer Telefonzelle aus den Besitzer des VW-Busses, der gelegentlich für die Sperrmülltüren benutzt wurde. Im Dauerlauf besorgte er den Schlüssel mit dem Woodstock-Peace-Anhänger, damit die nächtliche Fahrt der Isokratiker starten konnte. Ihr Ziel war der einzige Sandstrand in Norddeutschland, der mit dem Auto befahren werden darf, St. Peter-Ording. Sie wollten ganz gemütlich fahren, unterwegs Musik hören und es sich gut gehen lassen. Niemand war in Eile. Darüber, wie hoch die ökologische Komponente dieser Autofahrt war, wenn sich der Benzinverbrauch bei Tempo 70 im obersten vierten Gang nahezu um die Hälfte verringerte und 6 Personen gleichzeitig von A nach B kutschiert wurden, mochte an diesem Abend niemand debattieren. Sie hatten verschiedene Musikkassetten mitgebracht, um die Stimmung weiter aufzuhellen. Hell war es auch außerhalb des T1, weil die kurze Nacht den längsten Tag des Jahres beschloss. Bald fühlten sie sich alle erleuchtet, weil sie unabhängig von der Terminmisere eine Erkenntnis gewonnen hatten. Obwohl sie mit der Bluesclub-Nacht die Herzen vieler Musikfans hätten erobern wollen und einen missionarischen Eifer bei der weiteren Verbreitung dieser Musikrichtung entwickelt hatten, brauchten sie niemanden als einander und sich selbst. Nicht alles, was uns wichtig ist, muss in Ottensen oder Stadt und Land verbreitet werden, hatte Jimmy gemeint, bevor er den Zündschlüssel umdrehte und ein sanftes Benzinmotortuckern zielsicher den 8-sitzigen, 25 Jahre alten Bus startete. Genau das Durchschnittsalter aller Isokratiker. Nur die Geräusche aus dem Auspuff waren etwas lauter, als sie sein durften. Er muss demnächst einmal repariert werden. Ein Verschleißteil verursacht das Knattern. Eines, das leider viel zu schnell durchrostet, dachte der Kraftfahrzeugmechaniker Victor, fachlich korrekt, wenn auch nicht zur Nachtfahrt passend. Beschwingt durch den Abend, angeregt durch die Musik aus den im Auto verteilten kleinen Lautsprechern, ließen die Freunde einige der Erlebnisse der letzten Monate Revue passieren und freuten sich darüber. Gegen 2:30 morgens erreichten sie den Strand. Mitgebrachte Kerzen wurden entzündet, Obst und andere Lebensmittel verteilt und genüsslich verspeist. Das allmähliche Einsetzen der Morgendämmerung wurde ein erster Höhepunkt des Jahres, denn die Rundumsicht auf die Sommersonnenwende vom Busdach aus war einfach wunderbar. Die aufgehende Sonne gegen 4:30 beschien die wenigen Wolken so schön in Violett und Rosa, dass der Himmel einem Gemälde von Erich Nolde glich. Dem Maler, der weniger als 100 Kilometer entfernt gelebt hatte und das literarische Vorbild für die Deutschstunde von Siegfried Lenz war. Pflichtlektüre für die Abiturienten der frühen 70er Jahre. Jenes Buch, das die norddeutsche Landschaft so großartig beschrieb, dass viele es später noch einmal lasen und lieben lernten. Deku, ich habe mir während meines Studiums Noldes Ausstellung der Aquarelle in Sebel angesehen und wurde dadurch angeregt, selbst norddeutsche Landschaften zu malen. Ich bin Nolde sehr dankbar, indirekt also auch Siegfried Lenz. Fast wollten sie nicht aufhören, diesen frühen Morgen zu genießen, doch die Müdigkeit forderte ihren Tribut. Auch wenn niemand zum Aufbruch drängte, gewann der Wunsch die Oberhand, es sich eher auf dem bequemen Sitzen des Busses als auf dem vom Morgentau leicht feuchten Sand bequem zu machen. Die Isokratiker sammelten ihre Abfälle ein und machten sich auf den Rückweg. Der T1 tuckerte zuverlässig gen Hamburg. Leise, rhythmische Musik hielten Fahrer und Beifahrer wach, die anderen durften schlafen. Nächstes Kapitel: Imeldas Sorgenfalten. Schweißgebadet wachte Imelda eine halbe Stunde vor dem Klingeln des Weckers auf. Gefährlich realistische Traumfetzen schwebten durch den abgedunkelten Raum. Sie hatte keine klare Orientierung, was Traum und was Wirklichkeit war. Zwar wusste sie, wo sie war und welcher Tag heute war, aber etwas sagte ihr, dass sie in dieser Nacht nach dem Buchstabenverwechslungsblues um mindestens 2 Jahre gealtert war. Der Blick in den kleinen Wandspiegel bestätigte sie darin, dass sich ihr Gesicht verändert hatte. Plötzlich waren 2 Sorgenfalten auf ihrer Stirn zu sehen. 2! Warum nicht nur eine? Imelda machte sich schwere Vorwürfe, dass sie dem Setzer und Drucker den 22. Juli statt den 22. Juni als Termin angegeben hatte und das auch noch schriftlich, also unwiderruflich. Für sie war nicht mehr zu leugnen, dass dies das bisher schlimmste Erlebnis ihrer Legasthenie war. Die nicht stattfindende Bluesclub-Nacht und die möglichen langfristigen Auswirkungen auf das Verhältnis der Isokratiker zu ihr machten ihr Sorgen. Alle Beteuerungen der Freunde in der gestrigen Nacht erschienen ihr lediglich gut gemeint. Imelda hatte den Blues doppelt. Was ihr noch viel mehr Sorgen bereitete, war die Frage, ob sie mit der zeitweise auftretenden Legasthenie aus ihrem Chemiestudium wohl ein Lehramtsstudium machen konnte. Je mehr sie darüber nachdachte, desto unwahrscheinlicher erschien ihr diese Perspektive. Der Lehrberuf war in letzter Zeit ihr einziger Hoffnungsschimmer gewesen. Die Chance, ihr Fachwesen an mehr oder weniger begabte Schüler weitergeben zu können, hatte ihr tristes Studium ein wenig erhellt. Beim Frühstück besserte sich ihre Stimmung allmählich und sie begann wieder zielgerichteter nachzudenken, ob und inwieweit ihre Migräne, die in den letzten Wochen tatsächlich besser geworden war, medizinische Ursachen hatte, wusste sie nicht. Sie hatte ja keinen Arzt konsultiert. Gespräche mit Resi, vor allem aber der alternative Anti-Migräne-Leitfaden, hatten ihr ein wenig geholfen. Als mögliches weiteres medizinisches Phänomen kam noch die Legasthenie dazu. Sie war sicher, dass chemische und neuronale Prozesse in ihrem Gehirn nicht 100%ig in Ordnung sein konnten. Deshalb Legasthenie. Deshalb Migräne. In einigen Fachzeitschriften hatte sie gelesen, dass man daran arbeitete, solche Prozesse mit geeigneten Medikamenten beeinflussen zu können. Vielleicht sollte sie ihr Chemiestudium in Richtung Biochemie erweitern, dann konnte sie sich selbst therapieren. Ob sie dann später keine Buchstaben mehr verwechseln würde? Das wäre doch eine strahlende Perspektive. Selbst die Vorstellung, dafür an eine japanische Universität wechseln zu müssen, die als einzige weltweit genau diesen Schwerpunkt auswies, schreckte sie nicht ab. Genügend Englisch konnte sie. Und das Japanische ließe sich innerhalb von weniger als 5 Jahren nebenher auch noch so weit lernen, dass sie sich mit Kommilitonen ausreichend austauschen könnte. Daran zweifelte sie nicht. Wenn diese Sorgenfalten eine optische Erinnerung bleiben, dass sich mein Leben positiv verändern wird, kann ich darüber hinwegsehen. Ah, ältere Studenten würden mich in Zukunft mit den Falten gleich mehr akzeptieren. Migräne hatte Emmy schon lange nicht mehr. Den Zweifeln rückte sie jetzt zu Leibe. Und den Blues hatte sie umdefiniert. Sie war 100% Isokratiker. Recht haben wir. Nächste Kapitel: Beziehungsaspekte. Unerhört unwahrscheinlich, nicht zu glauben. Im Jahr 1984 war keiner der Isokratiker verliebt, niemand hatte eine feste Beziehung oder sich kürzlich entliebt. Kein Nee und kein Ner. Keine inneren Beben, keine Leidenschaften, keine Sehnsucht nach besonderen Menschen, keine Eifersucht, keine Trauer um Verluste. Das war umso erstaunlicher, als ihre Altersspanne von 19 bis 34 Jahren reichte, alle Freunde sehr kommunikativ waren und natürlich Erfahrung mit kürzeren oder längeren dauernden Beziehungen hatten. Da alle bis auf Imelda in Wohngemeinschaften lebten, wussten sie, dass eine Liebesbeziehung zu einem WG-Mitglied nicht nur unklug war, sondern ausgesprochen riskant sein konnte. Diese alternative Wohnform sollte etwas wie Familienersatz sein, keinesfalls Beziehungsersatz. Bei den Isokratikern wurden Beziehungsaspekte höchstens einmal durch Roman- oder Filmempfehlungen auch angesprochen. Persönliches war ja tabu. Von daher blieb im Dunkeln, wieso keiner der sechs Freunde momentan einen Partner bzw. eine Partnerin hatte. Hätten sie sich zu ihrer Situation geäußert, hätten sie wohl alle als liebes- und beziehungsfähig bezeichnet, wenngleich der eine oder andere durchaus wusste, dass seine Beziehungsangst gelegentlich ein wenig stärker als der Wunsch nach einer festen Beziehung war. Unausgesprochen war ihnen allen klar, dass sie sich in ihrer Gemeinschaft derart viel Zuneigung schenkten, dass niemand von ihnen eine Zweierbeziehung vermisste. Viktor war der Erste, der an diesem Punkt der Erkenntnis das Schweigen gebrochen hätte. Wie wäre es, dachte er, später neben meinem Sonnenschein ein weiteres Kind mit einer neuen Partnerin zu haben. Patchwork war zwar noch kein Begriff der Umgangssprache, aber es deutete sich an, dass die traditionelle Ehe seit 1980 ganz langsam zu einem Auslaufmodell werden könnte. Das beobachteten die Isokratiker als Chronisten, wollten es jedoch noch nicht bewerten. Außerdem fiel es ihnen schwer, die Grenzen zu ziehen zwischen Vertraulichkeiten und Denkmodellen. Was war zu privat, zu persönlich? Was Teil der Debatte? Die Erkenntnis, dass konsequenterweise auch Beziehungen zu alternativen Lebensformen gehörten, kam zunächst eher zögerlich, dann aber nachhaltig. Galt es weiterhin die traditionelle Form jeder Art von Kommunikation kritisch zu hinterfragen? Galt es doch, neue Formen der Interaktion auszuprobieren? Aus welchem Grund sollte das nicht für Liebe und Körperlichkeit gelten? Vor allem aber, weshalb sollten sie dies als zu persönlich nicht besprechen oder debattieren dürfen? Haben wir die Schmetterlinge eingesperrt, die anderen die Bäuche füllen? Zeit- und Ortssprung in die Jetztzeit. Professor Arco. Die Jugendlichkeit eines jeden Jahrzehnts wird stark geprägt durch Vorbilder in Filmen, im Showbusiness und durch Musiktexte. Die Bedeutung von Kirche und Politik dagegen schwindet seit den 1960er Jahren zunehmend bei der Sozialisierung der Jugend. Mit der steigenden Zahl von Scheidungen, Zweit- und Drittpartnerschaften und Kindern, die Halbgeschwister haben, lösen sich tradierte Muster wie die Kleinfamilie langsam auf. Auch Wohngemeinschaften und Freundeskreise, mehr noch als Peergroups, sind als Einflussfaktoren nicht zu unterschätzen. Wir gehen wieder ins Jahr 1984 zurück. Quartalsabrechnung. Der bisherige Sommer schlug die Rekorde der letzten 10 Jahre. Das schöne Wetter, es gab nur gelegentlich nachts einen Regenschauer, hob die Laune aller. Auch in der Natur sah alles hell, grün und freundlich aus. Je intensiver die Sonne ihr Licht auf Hamburg warf, ohne dass die Temperaturen über 27 Grad stieg, desto mehr wurde offensichtlich, dass die gesundheitlichen Probleme der Isokratiker der Vergangenheit angehörten. Hatten sie sich von selbst erledigt? War es eine Frage der Jahreszeit? Oder hat er es jedem auf seine Art genutzt, ein Isokratiker zu sein? Teil einer Gruppe und trotzdem seiner selbst sicher? Besitzer eines besonders wertvollen Schatzes? Nutznießer einer Gruppenfreundschaft, die Selbstheilungskräfte freisetzte? In der Praxis von Dr. Stein wurde die Quartalsabrechnung vorbereitet, auch wenn der Monat noch nicht vorüber war. Steinchen sah zu diesem Zweck die wichtigsten Patientenakten durch und war mit seiner Arbeit zufrieden. Der Stapel mit den Sorgenkindern war deutlich kleiner geworden. Bei manchen musste er noch genauer nachfassen, zum Beispiel beim Alkoholproblem von Yvonne und Deko, seinem neuen Patienten mit den diffusen Magenproblemen. Yvonne schien, so ergaben die Blutwerte, die Vereinbarung einzuhalten, auf Alkohol zu verzichten. Der nächste Kontrolltermin würde zeigen, ob sich diese Wahrnehmung bestätigte. Aufgrund des oft merkwürdigen Verhaltens der Patientin war Dr. Stein nicht sicher, wie stabil sie wirklich war. Bei Deco könnte er als nächstes eine Magenspiegelung veranlassen, denn die bisherigen Untersuchungen hatten noch kein klares Bild ergeben. Der Arzt war unsicher, wie hoch der psychosomatische Anteil an den offensichtlichen Beschwerden und Schmerzen des jungen Mannes einzuschätzen sei. Beide Patienten hatten, diese Übereinstimmung fand Steinchen sehr interessant, offensichtlich einen festen Freundeskreis, über den sie sehr beredet schwiegen. Alles klinisch weiß? Diese Gruppe schien ausgleichend zu wirken und er nahm sich vor, das Phänomen weiter zu beobachten. Ja, es ging ja in diesem Band um den Juni, um den 22. Juni und wir gehen jetzt gedanklich nochmal zurück an das Ende von Band 2, denn dort kommen mehrere Dinge vor, die jetzt heute aufgegriffen wurden. Ich lese das nochmal vor. Da geht es im Ende von Band 2 um Bogart, um Beziehungsgeflechte. Heute Abend, 22. Juni, ist eine der Sternstunden dieser isokratischen Philosophie. Rick entfaltet einen verknitterten Zettel. Er räuspert sich. Ganz analog, nicht digital. Diese grundsätzliche Erkenntnis habe ich mit der Hand geschrieben. Ein Zitat von Bogart. Alle sind sehr gespannt. Ist es von Ihrem bewunderten Bogart? Oder von Bogart in Ricks Rolle? Oder von Rick mit dem Bogart-Hut? Rick räuspert sich noch einmal. A wise man never contradicts his wife. He waits until she does it herself. Zu Deutsch, ein kluger Mann widerspricht seiner Frau nicht, er wartet, bis er es selbst tut. Ja, und damit endet die heutige Lesung. Wir sehen also schon in Band 2 hatte sich einiges angedeutet, was sich in Band 3 jetzt fortsetzt. In der nächsten Woche kommt die Folge 45. Wir befinden uns dann immer noch im Juni 1984. Es bleibt weiterhin spannend, auch wenn der eine Höhepunkt des Jahres die nicht stattgefundene Bluesnacht und stattdessen die wunderbare Fahrt nach St. Peter-Ording mit dem Sonnenaufgang stattgefunden hat und wohl fast alle Isokratiker gesund sind. Wie durch ein Wunder. Freuen Sie sich auf Folge 45 nächste Woche. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ihr Büchermacher Ralf Plenz. Bleiben Sie mir treu.